Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Es ist wunderbar, in Gottes Gegenwart stehen zu dürfen. Wir haben eine interessante Zeit hinter uns mit diesen Tagen der Heilung. Und da gab es doch ein paar interessante Zeugnisse auch, wo Gott Menschen berührt hat, geheilt hat. Gott ist ein lebendiger Gott. Und wir müssen schauen, dass wir ihn nicht verpassen. Er möchte uns segnen. Und ich bin begeistert, was Gottes Geist tut auf der ganzen Welt. Ich glaube, ich hoffe, wir haben es alle gemerkt, wir stehen in der allerletzten Zeit. 11:55 ist wahrscheinlich zu spät, es ist schon später. Und Gottes Geist ringt um Menschen. Und ich freue mich, wo Gottes Geist Menschen erfasst. Ich komme von einer Haussee am Freitagabend zurück nach Italien und die wollten, sie sahen schon, ich habe nicht viel geschlafen in den letzten paar Wochen und die wollten mich früher nach Hause schicken. Und ich habe gesagt, das wird nicht funktionieren, weil ihr habt letzten Sonntag gebeten, dass der Geist der Kraft und der Weissagung freigesetzt wird in eurer Mitte. Und bis alle am Abend dann geweissagt haben, wird es spät werden. Und so ist es gekommen. Und ich freue mich, wo Gottes Geist Menschen freisetzt, junge Menschen. Und ich freue mich, da gab es da ein kleines Kind in der Sonntagsschule, das ich seit Jahren kenne. Und wie sie diesen Abend geleitet hat. Wow, und wie sie gewachsen ist und wie sie im Heiligen Geist fließt, ist doch so super. Erwarten wir Gottes Wirken in unseren Tagen. Halleluja. Habt ihr gemerkt, dass wir in einer Welt leben, die sich in rasender Geschwindigkeit verändert? Konstanz und Sicherheit. Wisst ihr noch, was das ist? Das hat man noch gekannt vor 10 Jahren. Heute ist das alles ins Wanken geraten. Und ich glaube, weltweit sind viele Spannungen und Konflikte bereits schon so groß, schon so ausgereift, dass die in der Bibel vorausgesagten Abläufe der Zeit des Antichristen schon morgen eingeleitet werden könnten. Hey, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kaufen wir sie aus. Und in dieser eindrücklichen Zeit der Erschütterungen, der Veränderung, muss uns die Aussage von Jesus wirklich zu Herzen gehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ist das nicht gewaltig? Es gibt also noch etwas, das konstant bleibt, und das ist Gottes Wort. Und wenn du Hoffnung suchst, Stabilität suchst, Hilfe suchst, Halt suchst, dann halte dich an dieses ewig gültige, unveränderte Wort Gottes. Dann halte dich an diese wunderbaren Verheißungen. Denn Gottes Wort will dir ein Licht sein auf deinem Weg. Nicht ein Scheinwerfer, aber ein Licht, das dir den nächsten Schritt deines Lebens erhält. Gottes Wort ist wie ein Feuer, das brennt. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Halleluja. Und es ist mir aufs Herz gekommen, dass wir uns in der nächsten Zeit etwas mit den faszinierenden, aber auch sehr herausfordernden Themen des Jakobusbriefes beschäftigen. Wisst ihr, wo der Jakobusbrief steht? Ja, genau, ein bisschen hinten. Wir werden heute sehen, dass es eigentlich nicht ganz so zutreffen würde. Und wir werden das, wie wir das beim Epheserbrief machen, nicht so handhaben, dass wir das systematisch Vers für Vers durchgehen würden, sonst wären wir noch nach 3 Jahren hier. Wir möchten die wichtigsten Themen, die wirklich aktuell sind in unserer heutigen Zeit, betrachten und einfach unter die Lupe nehmen. Ja, der Epheserbrief haben wir gesehen, der sticht so heraus unter den 21 Briefen des Neuen Testamentes. Und mit dem Jakobusbrief ist es genauso. Es gibt doch einige oder etliche Christen und Theologen, die ärgern sich ganz vehement, dass dieses Buch es geschafft hat in den Kanon der neutestamentlichen Briefe. Da gibt es viel Opposition. Ja, der ist sehr direkt, der ist kompromisslos direkt, der Jakobus, und erscheint auf den ersten Blick auch etwas kontrovers, das gebe ich zu. Aber je mehr, dass ich ihn lese, desto mehr liebe ich ihn. Seine Anweisungen tun mir gut und ich verstehe ihn auch immer wieder besser. Wenn wir die faszinierenden, gewinnbringenden Wahrheiten einer Schrift in der Bibel wirklich verstehen möchten, einordnen möchten, dann ist es unumgänglich, dass wir zuerst den Hintergrund und die historischen Umstände kennenlernen. Und wenn wir uns heute mit diesen sogenannten Einleitungsfragen des Jakobusbriefes beschäftigen, werden wir verschiedene Dinge sehen. Erstens werden wir sehen, die sind reiben interessant. Das ist wirklich interessant. Zweitens werden wir sehen, dass ohne diesen Hintergrund wir diese Aussagen gar nicht verstehen und einordnen können. Unmöglich. Ich habe mich jahrelang aufgeregt über gewisse Aussagen vom Jakobus. Aber wenn wir studieren und den Hintergrund kennen, plötzlich verstehen wir das. Und als Drittes werden wir sehen, dass durch diese Einleitungsfragen wir bereits ganz wertvolle Impulse für unser geistliches Leben einfach empfangen können. Also ein sensationelles Studium, auch wenn das ein bisschen heute vielleicht mehr ein bisschen eine Bibelarbeit auch ist. Wer war der Verfasser? Die meisten Theologen sind sich einig, es handelt sich um Jakobus, der diesen Brief verfasst hat. Jakobus wird in Galater 1,19 als Bruder des Herrn bezeichnet. Spannend, oder? Bruder von Jesus? Mit anderen Worten, dieser Jakobus, der diesen kontroversen Brief geschrieben hat, der hat Jahre seines Lebens mit Jesus verbracht, bevor Jesus an die Öffentlichkeit gegangen ist und begonnen hat, seinen Dienst auszuleben. Wir lesen in Johannes 7, dass dieser Jakobus anfänglich überhaupt noch nicht glaube, dass da dieser Jesus, der mit ihm aufgewachsen war, der Messias sein könnte, dass er der Christus sein könnte, der Retter. Und wir lesen, dass er sogar einmal die Autorität von Jesus herausfordern wollte. Der ist aufgewachsen neben Jesus, hat gedacht, speziell ist er schon, aber das kann doch nicht der Christus sein. Aber spätestens nachdem er dann nach all dem, was er gehört und gesehen hatte, Augenzeuge war von der Auferstehung, hat er sich bekehrt. Und hat er seine Überzeugungen revidiert. Und dann, ein bisschen später, war er auch dabei am Pfingsttag, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und dieser Heilige Geist hat an diesem Tag das Leben und den Dienst der Jünger völlig transformiert. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 12,7, dort wurde der Petrus von einem Engel aus dem Gefängnis befreit und er musste Jerusalem verlassen, sonst hätten sie ihn sofort umgebracht. Und da hat dieser Jakobus die Führung der Gemeinde in Jerusalem als Pastor übernommen. Offensichtlich gab es da keine Diskussion, das war klar. Wie groß war die Gemeinde in Jerusalem? Schon in Apostelgeschichte 4 waren es 5000 Leute. Und wir lesen in den darauffolgenden Kapiteln, dass sie immer gewachsen ist. Mit anderen Worten, der Jakobus, der diese Gemeinde übernommen hat, der hatte eine riesige Verantwortung. Aber nicht nur das. Er hatte zweifellos eine göttliche Autorität bekommen, um diese Gemeinde auch im Sinne Gottes führen zu können. Dieser Jakobus hatte eine Schlüsselposition in der Leitung der Gemeinde, aber eigentlich der ganzen christlichen Bewegung. Das sehen wir zum Beispiel auch später in Apostelgeschichte 15, als es um dieses Konzil geht in Jerusalem, wo sich alle christlichen Leiter, die Gott bestätigt hatte, getroffen hatten, um auszutauschen. Da hatte dieser Jakobus den Vorsitz. Das war also nicht irgend so ein Hans Wurst, sondern das war ein Mann Gottes. Das Neue Testament bezeichnet ihn zusammen mit Petrus und Johannes als eine der Säulen der Kirche. Wow! Ich meine, bei aller Kritik der modernen theologischen Kritiker Jakobus gegenüber, finde ich persönlich, dass Jakobus zweifellos eine höchst qualifizierte Persönlichkeit ist, dass er ein Brief für den Kanon im Neuen Testament beisteuern könnte. Es gab auch andere Anschauungen schon zur Zeit dieses Jakobus, der frühere Kirchenhistoriker Hegesipp nannte Jakobus der Gerechte. Und damit bezeugte er seine außergewöhnliche Frömmigkeit, seine Gottesfurcht, seinen Eifer für den Gehorsam gegen dem Gesetz Gottes gegenüber und für seine Hingabe im Gebet. Es heißt, dass die Knie von Jakobus durch das viele Beten so aufgedunsen und schwierig geworden waren, dass sie aussahen wie die Kniegelenke eines Kamels. Wie auch immer. Wir haben es hier mit einem hochkarätigen Gottesmann zu tun. Und ja, es fasziniert mich, zu hören, zu wissen, zu studieren, dass er in der gleichen Umgebung wie Jesus aufgewachsen worden war. In all diesen Jahren, bis Jesus dann öffentlich gewirkt hatte. Er ist mit ihm in Verbindung gestanden, er hat ihn gekannt. Und jetzt müsst ihr hören, so erstaunt es überhaupt nicht, dass obwohl Jesus namentlich nur zweimal erwähnt wird im Jakobusbrief, mehr Punkte und Themen der Lehre Jesu in diesem Brief auftauchen, als in allen anderen neutestamentlichen Briefen zusammen. Ganz hochspannend. Einschließlich 15 Parallelstellen zur Bergpredigt. Also wir haben es zu tun hier mit einem wirklich ganz spannenden Brief. Und genauso wie Jesus es getan hatte, bediente sich auch Jakobus der genau gleich spruchartigen Aussagen der Wahrheit. Er bediente sich der gleichen vertrauten Sprachgestalten, dieser Bilder aus dem Alltagsleben des Landes, dieser Direktheit der Anrede und die gleichen Diskussionsgegenstände. Und wenn wir das so verstehen, können wir das plötzlich viel besser nachvollziehen. Der hat etwas schon von Jesus mitbekommen. Es gibt gleich zwei berühmte Kirchenhistoriker, die dann berichten, dass Jakobus im Jahre 62 den Märtyrertod erlitten hatte. Er wurde brutal von der Zinne des Tempels hinabgestürzt. Und weil er das offensichtlich überlebt hatte, wurde er noch brutal mit einer Keule dann erschlagen. Jakobus ist Jesus treu nachgefolgt bis zum bitteren Ende. Und er war nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Soweit mal zum Verfasser. Das gibt uns schon viel Aufschluss. Jetzt kommt die Abfassungszeit. Der Jakobusbrief wurde geschrieben zwischen 44 nach Christus, also dem Jahr, in dem die jüdische Verfolgung auch auf die Diaspora übergegriffen hatte, und ziemlich sicher bevor dem Jahre 49. Der Begriff Diaspora meint ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen haben und über mehrere fremde Regionen verstreut worden waren. wieso das geschehen ist und wie das gekommen ist, könnt ihr in Apostelgeschichte 12 nachlesen. Ich gehe nachher schnell darauf ein. Was wir auch wissen ist, dass im Jahre 49 nach Christus das Konzil in Jerusalem stattfand, von dem wir eben in Apostelgeschichte 15 lesen. Und dieses Konzil behandelte diese höchst kontroversen Streitfragen, wie die Kirche nun einfach den nichtjüdischen Gläubigen begegnen sollen, die sich bekehrt haben von überall her. Und eben weil dieser Jakobusbrief diese wichtige Frage überhaupt nicht anschneidet oder diese Problematik auf den Tisch bringt, ist es sehr, sehr, sehr plausibel, dass er bevor diesem Jahr 49 geschrieben worden war. Und das bestätigen auch andere Tatsachen. Das ist der einzige Brief, in dem dieser Schreiber schreibt. Er schreibt von den Synagogen als Orte, wo sich die Christen versammelt hatten. Und so deutet ganz vieles darauf hin, dass dieser Brief zu einer Zeit geschrieben worden ist, in der die Gemeinde sich noch im allgemeinen Rahmen des Judentums entfaltete, entwickelte, ehe sie sich dann später zu einer unabhängigen religiösen Bewegung entwickelt hatte, die auch auf andere Volksgruppen übergegriffen hat. Und deswegen wurde im ersten Vers des Briefes auch die Anrede verwendet, Jakobus, Knecht Gottes und Jesus Christus des Herrn, grüßt wen? Die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also, zusammengefasst, dieser Brief ist wahrscheinlich die älteste Schrift, die wir im Neuen Testament haben. Hast du das gewusst? Da haben wir noch den Markus, der ein bisschen vorher geschrieben worden war. Aber alles andere, Johannesevangelium, so, das kam alles etliches später. Und das hilft uns zu verstehen, wieso zum Beispiel der Jakobus ganz anders an das Thema des Glaubens herangegangen ist, als später ein Paulus, der mit ganz anderen Problematiken einfach konfrontiert worden ist. Was sind die besonderen Merkmale? Und das ist auch so etwas ganz Einzigartiges. Wir haben mehr als die Hälfte von diesen 108 Versen besteht aus direkten Aufforderungen oder konkreten Anweisungen. Und so sagen einige Theologen, eigentlich ist dieser Jakobusbrief ein Pendant zu den Sprüchen, die wir im Alten Testament haben. Diese Sprüche sind ja praktische Ratschläge für das richtige Leben im Sinne Gottes. Und dann bedient sich dieser Jakobusbrief eben dieser einprägsamen Veranschaulichungen. Die Verbindung zwischen Glauben und Werken, zwischen Bekenntnis und Verhalten werden da dargestellt. Und noch etwas ist interessant. Der Jakobusbrief ist ein allgemeiner Brief, der für eine größere, riesengroße Leserschaft gedacht worden ist und nicht zum Beispiel wie der Epheserbrief an einen Brief einer ganz spezifischen Ortsgemeinde. Wir haben es gelesen, Jakobus an die 12 Stämme, die da verstreut sind in der Diaspora. Und das gibt die erste Frage auf. Wieso wurde dieser Brief geschrieben an eine große Leserschaft? Und der Jakobus tut noch so, als würde er die kennen. Er tut so, als würde er die Herausforderungen, die Schwächen ganz persönlich kennen. Und er scheint, als würde er schreiben in einem väterlichen, autoritären Ton. Und ich meine, dass wir diese Antwort einfach nicht so schwer haben, sie zu finden, wenn wir vor Augen halten, was wir bis jetzt gelernt haben und wenn wir noch ein bisschen weiterschauen. Jesus hatte den Jüngern eine klare Anweisung gegeben in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ist das geschehen? Yes. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an der Ende der Erde. Halleluja! Frage, haben Sie das umgesetzt? Haben Sie nicht umgesetzt? Und wir hätten es genau gleich getan. Weil in dieser Gemeinde in Jerusalem haben sie so etwas wie Himmel auf Erden erlebt. Wir lesen das ja. Zeichen und Wunder, Heilungen, eine erfrischende Gemeinschaft, sodass die Gemeinde zu Tausenden herangewachsen ist. Die hatten einen Käferfisch miteinander. Sie hatten alles geteilt. Sie hatten es so schön. Die Bibel sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben die Agape-Liebe empfangen und weitergegeben. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das war so schön. Himmel auf Erden. Und weil sie so Schönheit hatten, dachte doch niemand daran, nach Samaria zu gehen. Oder nach Judäa und schon gar nicht bis ans Ende der Welt, um das Evangelium weiterzutragen. Und wir hätten es genau gleich gemacht. Verstehen wir das? Und weil die Christen der Jerusalemer Gemeinde Apostelgeschichte 1,8 nicht umgesetzt hatten, hat Gott es zugelassen, dass sie Apostelgeschichte 8,1 erlebt hatten. Und was lesen wir da? Saulus aber war mit der Hinrichtung von Stephanus voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein, so wie Jesus es verheißen hatte für seine Nachfolger. Alle, steht hier, ein starkes Wort, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet. Interessant. Von Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben in Jerusalem. Was ist geschehen? Der Stephanus war so voll Heiligen Geistes, dass Wunder und große Zeichen unter dem Volk geschahen. Er hatte so eine Salbung, so eine Gegenwart Gottes, dass er redete mit so viel Kraft und so viel Weisheit, dass allen religiösen Kritikern der Mund gestopft worden ist. Die konnten nichts sagen. Da war so viel Power dahinter. Und er wurde verhört. Und die Bibel sagt uns, dass obwohl sein Gesicht bei seinem Verhör vor dem Hohen Rat leuchtete wie das Gesicht eines Engels, hatten sie, wie Jesus das erlebt hatte, in ungerechter Weise verurteilt und dann gesteinigt. Und so ist es gekommen, dass nach der Steinigung des Stephanus diese riesige Gemeinde von tausenden von Leuten in Jerusalem stark verfolgt wurde, sodass sich ihre Mitglieder bis nach Phönizien, Zypern, Antiochien zerstreut hatten, wie wir lesen in Apostelgeschichte 11,19. Was ist geschehen? Da wissen wir zum Beispiel, da ging jemand zum Beispiel nach Samarien, erfüllt vom Heiligen Geist, es sind Zeichen und Wunder geschehen, Menschen haben sich bekehrt, Menschen wurden vom Heiligen Geist getauft und es war Freude in dieser ganzen Stadt, steht in der Bibel. Ist das nicht gewaltig? Ich glaube, der Himmel hat Beifall geklatscht. Wisst ihr wieso? Wie endlich das geschehen ist, was Jesus schon lange wollte, dass das heilbringende Evangelium unaufhaltsam in die ganze Welt hineinkommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Verstehen wir den Zusammenhang? Und jetzt verstehen wir vieles schon wieder besser. So ist es naheliegend, dass zu den Empfängern des Jakobusbriefes vor allem auch die Gläubigen der Jerusalemer Gemeinde gehörten, die durch die Verkündigung in der Welt, die durch die Verfolgung in der Welt versprengt worden waren. Und Das erklärt, warum Jakobus gleich im zweiten Vers seines Briefes seine Leser ermutigt, alle ihre Schwierigkeiten, Herausforderungen, die ihren Glauben prüften und Ausdauer erforderten, positiv aufzunehmen. Das erklärt auch, warum Jakobus diese zerstreuten Gläubigen, ihre Herausforderungen, ihre Schwächen persönlich so gut kannte. Und wieso der Brief so einen autoritären, väterlichen Ton hat. Jakobus schrieb als Pastor, als Leiter der Gemeinde in Jerusalem, um seine zerstreuten Schäfchen und Gemeindemitglieder zu ermutigen und zu unterweisen. Haben Sie das verstanden? Und weil er so vertraut war mit dieser Mannschaft, genügte er, dass er in dem ersten Vers einfach sich vorstellte als Jakobus. Die wussten, wer der Jakobus war. Punto. Jakobus schrieb also diesen Brief, um erstens seine fast ausschließlich jüdischen Christen, welche Verfolgung erlebten und verschiedenste Glaubensprüfungen durchmachten, zu ermutigen. Er sagt, hört mal, ihr habt es jetzt schwierig. Es sind schwierige Situationen, aber freut euch, ertraget diese Schwierigkeiten und seht sie sogar als Möglichkeit an, dass euer geistliches Leben dadurch wachsen kann. Und Jakobus schrieb mit der zweiten Absicht, um falsche Ideen über den wahren Heilsglauben an Jesus zu korrigieren. Und drittens schrieb er, um den Lesern die praktischen Aspekte vom Glauben nahezubringen und sie durch Unterweisung entsprechend herauszufordern, dass sie in dieser Zerstreuung, dieser Diaspora, in der Zerstreuung richtig lebten und dass man sie erkannte an den guten Werken, die sie taten und die Gott verherrlichten. Haben Sie verstanden? Spannend, oder? Und so behandelt dieser Brief eine ganz große Bandbreite an Themen, die damit zu tun haben, trotz Schwierigkeiten, trotz Widerwärtigkeiten, aufrichtig als Christ zu leben. So ermunterte er zum Beispiel die Glaubenden, Versuchung zu widerstehen. Er forderte sie auf, nicht nur Hörer von Gottes Wort zu sein, sondern auch Täter. Er forderte sie auf, ihren Glauben aktiv auszuleben, anstatt bloß leere Behauptungen aufzustellen oder bloß fromme Sprüche zu klopfen. Er warnte vor den Gefahren einer ungezügelten Zunge. Er warnte vor der weltlichen Weisheit, vor egoistischem Verhalten, vor Anmaßung und selbstsüchtigem Reichtum. Ganz gleich, wie Amos das getan hatte im Alten Testament, stand er vehement auf gegen soziale Ungerechtigkeit. Und schließlich schloss er seinen Brief und hat gesagt, meine Schäfchen, habt Geduld, Gott ist mit euch und er wird euch noch den Spätregen schicken und den Segen, auf den ihr wartet. Und er sagt, und betet und glaubt, dass Gott euch helfen möchte. Und so finden wir in diesem ganzen Brief ein Zusammenspiel von wahrem Glauben, von praktischer Frömmigkeit. Jakobus unterstreicht, ein aufrichtiger Glaube an Gott ist ein Glaube, der auch geprüft wird. Er ist ein Glaube, der aktiv ist. Er ist ein Glaube, der sich durch Liebe auszeichnet. Jakobus unterstreicht, ein aufrichtiger Glaube ist ein Glaube, der auch gute Werke zeigt, der sich zeigt durch eine gezügelte Zunge, durch eine Weisheit, die von Gott kommt. Er sagt, wahrer Glaube an Jesus ordnet sich Gott unter und überlässt Gott das Gericht. Und er vertraut ihm im Alltagsleben. Und er sagt, wahrer Glaube ist nicht selbstzentriert, nicht ausschweifend, sondern er trägt Leid mit Geduld und ist ernsthaft im Gebet. Wow! Haben wir das verstanden, diese Einleitung? Ich persönlich finde, Gottes Wort ist höchst genial. Ich hoffe, wir haben gesehen, Gottes Wort ist wirklich voller Schätze, voller Schätze, voller Weisheit. Aber manchmal müssen wir diese Schätze auch ausgraben. Manchmal braucht es auch ein bisschen Fleiß, um sie zu entdecken. Und ich glaube, wenn du diesen Brief in der nächsten Zeit ein paar Mal durchliest, werden dir diese Einleitungsfragen, die wir behandelt haben, gewaltig helfen, diese Dinge in einem ganz anderen Licht zu sehen und sie zu verstehen. Und ich möchte dich ermutigen, doch immer wieder mal auch ein Buch aufzuschlagen, das euch hilft, diese Bibeltexte, die ihr täglich lest, auch besser zu verstehen. Und ich meine dabei nicht, dass ihr jetzt stundenlang in Büchern eure Nasen hineinstrecken müsst, oder? Aber es gibt wirklich so geniale Bücher, zum Beispiel das Handbuch der Bibel. Oder zum Beispiel die Stamps Studienbibel, die übrigens die SPM übersetzt hat. Da hat es so geniale Dinge drin. Und wenn du deine Bibellese machst und nachher 3, 4, 5 Minuten brauchst, um ein bisschen die wichtigsten Dinge da zu vertiefen oder eben den Hintergrund zu spüren, hey, dann wirst du sehen, wie das eine ganz andere Dimension gibt im Verständnis dieses wunderbar ewig gültigen Wort Gottes. Und ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken. Was wollte Jakobus mit diesem Brief bewirken? Er wollte seine zerstreuten Schäfchen, die gerade ganz schwierige Glaubensprüfungen durchmachten, ermutigen. Und er wollte ihnen sagen, hey, meine leidgeprüften Schafe, ich möchte euch sagen, euer himmlischer Vater weiß ganz genau, was für Schwierigkeiten ihr in diesem Moment durchmacht. Und habt Vertrauen. Er weiß ganz genau, was er tut. Er hat den genauen Überblick nicht verloren, sondern er folgt seine ewig gültigen Absichten aus einer Perspektive der Ewigkeit. Und er sagt ihnen, ihr seid zum ewigen Leben berufen. Aber ihr seid auch berufen, um Zeugen und Botschafter zu sein. Botschafter der besten Botschaft, die es überhaupt gibt auf der Welt. Eine Botschaft, die Menschen retten kann, sie befreien kann von der Hölle und in die ewige Gemeinschaft mit ihm, mit Gott einfach bringen wird. Lesen wir 2, 3 seiner Verse, die das zusammenfassen. 2. Vers habt ihr gelesen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wir werden das Thema das nächste Mal dann auch aufgreifen, höchst interessant. Aber ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und er sagt im Vers 12 dann, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er aus Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Kurz zusammengefasst, Jakobus ermuntert die Glaubenden eindringlich, schwierige Situationen freudig zu ertragen und sie sogar noch als Möglichkeit für geistliches Wachstum anzusehen. Er wusste, dass seine Schäfchen auf Widerstand stoßen und in Umgebungen, in Umstände, in Atmosphären, in Kulturen hineingekommen würden, die ganz schwierig und ganz herausfordernd für sie sein würden. Und er wollte ihnen sagen, lasst euch nicht von der Atmosphäre, lasst euch nicht von der Kultur bestimmen, die ihr antrifft und die auf euch hereinwirkt. als Gottes beauftragte Botschafter seid ihr vielmehr berufen und ihr vielmehr dazu bestimmt, die Kultur und die Atmosphäre zu bestimmen, die ihr antrefft. Durch eure Herzenshaltungen, durch die Art und Weise, wie ihr sprecht, aus der Beziehung, die ihr zu eurem Erlöser lebt und aus der Liebe Gottes, die in eure Herzen ausgegossen worden ist. Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in euch lebt, die euch umgestaltet, die euch befähigt, einen zeugnishaften Lebensstil zu leben. Ihr seid berufen, in Wort und Tat meine Zeugen zu sein und in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken. Wow, habt ihr das verstanden? Das ist der Gesamtübersicht. Tatsächlich bestimmt immer jemand, welche Atmosphäre herrscht. Sei das in der Familie, sei das am Arbeitsplatz, sei das in der Kirche, in der Hauszelle, sei das irgendwo dort, wo Menschen sich begegnen. Da unsere Kirche in St. Margrethen im Länderdreieck Schweiz, Österreich und Deutschland war, war es für uns an der Tagesordnung, dass wir immer wieder über die Grenzen fahren mussten. Das war noch ein bisschen anders und gerade auch noch vor Schengen. Und je nach Stimmung und Tagesform der Grenzwächter war das manchmal ganz schön lästig. Die konnten manchmal also blöd tun, oder? Unverschämte Dinge fragen, oder? Bis ich gemerkt hatte, dass ich es ja eigentlich in der Hand hatte, den ersten Schritt zu machen und die Atmosphäre genauso gut zu bestimmen, wie sie das taten. Und anstatt auf die lästigen, kritischen Fragen der Zöllner zu warten, habe ich gelernt, schon bevor ich da an den Zoll kam, das Fenster runterzulassen, habe sie angestrahlt mit einem so großen Strahlen, habe ich gesagt, guten Morgen, habe nichts zu verzollen. Die hatten gar keine Zeit, zuerst einzugreifen oder die Atmosphäre zu bestimmen. Und das hat meistens funktioniert. Bitte, bitte. Ob wir nun in den Supermarkt gehen, in die Lebensgruppe, egal wo wir Menschen antreffen, dürfen wir wissen, wir sind nach 2. Korinther 5,20 Botschafter an Christi Stadt. In uns wohnt der Heilige Geist, der uns befähigt, die Kultur und die Atmosphäre zu bestimmen, so wie Gott es will und so wie er verherrlicht wird. Und so ist das eine ganz wichtige Lektion, die wir doch auch da lernen durch diesen Brief. Herr, wir möchten dir danken. Auch wenn wir heute ein bisschen Trockenfutter gegessen haben, haben wir doch gesehen, wow, dein Wort hat eine Tiefe. Dein Wort ist weitsichtig und dein Wort geht auf und dein Wort wird bestehen in Ewigkeit. Herr, wir danken dir für das, was wir lernen können in der nächsten Zeit von diesem Jakobusbrief, der Menschen ermutigen sollte, die in ganz, ganz herausfordernden Zeiten leben. Und das haben wir nicht anders ihnen gegenüber, Herr. Und wir danken dir, dass wir lernen, Herr. Und wir danken dir, dass wir heute gesehen haben, dass du alles unter Kontrolle hast. Dein Wille geschieht im Himmel sowie auch auf Erden. Dein langfristiger Plan für deine Kirche, der wird durchgeführt. Und du hast versprochen, dein Volk nicht zu versäumen noch zu verlassen, sondern mit ihnen zu sein in allen Schwierigkeiten. Und so wirst du auch uns begegnen, so wirst du auch uns begleiten. Wir werden nie alleine sein, wir werden Gegenwind haben. Aber in uns wohnt der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und mit diesem Geist können wir überwinden, Herr. Mit diesem Geist können wir die Atmosphäre bestimmen. Mit diesem Geist können wir dieser Liebe Ausdruck geben, die du in unser Herz einfach ausgegossen hast. Und wir danken dir, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir in deinem Namen aufstehen und dass wir deine Botschafter werden, die trotz schwierigen Umzeiten eine Hoffnung haben, eine Botschaft haben, einen Frieden haben, eine Freude haben, eine Liebe haben. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für dein Wort. Es ist ein wunderbarer Schatz für uns. Du hast uns reich beschenkt durch dein Wort. Wir möchten es ehren und lieben und in unserem Herzen bewahren. Halleluja. Oh, Amen.